12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Weiter auf dem bilateralen Weg. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann gibt die Richtung vor und schaut auf seine ersten Tage als Bundesrat zurück. Seine Bilanz im Tagesgespräch. Mehr Geld für mehr Leistung. Die Schweizer Städte wollen mehr Geld aus dem Finanzausgleichstopf. Und mehr Streit um Enthüllungsbericht zum Nahen Osten. Wie groß waren palästinensische Zugeständnisse gegenüber Israel wirklich? Eine Behauptung jagt die andere. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen des Mittags mit Christian Löscher.
Die Schweizer Städte verlangen vom Bund mehr Geld. Sie fordern, dass die 112 Millionen Franken, die der Bund zusätzlich in den Finanzausgleich geben will, vollumfänglich den Städten zugutekommen. Der Städteverband begründet die Forderung mit den Zentrumslasten, die zu hohen Ausgaben führen würden. Diese seien noch höher als bisher angenommen, belege nun eine Studie. Vor allem für Soziales und öffentliche Sicherheit müssten die Städte weit mehr Geld ausgeben als die übrigen Gemeinden. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann möchte die laufenden Verhandlungen mit der EU zu einem Paket zusammenfügen. Er nehme dabei bewusst das Wort «bilaterale 3» in den Mund, sagte der FDP-Bundesrat bei einer Zwischenbilanz nach 85 Tagen im Amt. Mit Einzeldossiers komme man nicht mehr weiter, begründete Schneider-Ammann seine Forderung. Ein drittes bilaterales Paket habe für ihn eindeutig Priorität vor einem Gesamtrahmenabkommen mit der EU, wie es zurzeit von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der Schweiz und der EU geprüft werde. Bundespräsidentin Micheline Calmiret ist am Morgen nach Berlin geflogen. Es ist ihre erste Auslandreise als Schweizer Staatsoberhaupt in diesem Jahr. Zunächst wurde Calmiret mit militärischen Ehren empfangen. Danach stehen Treffen mit dem deutschen Bundespräsidenten Wulff, mit Bundeskanzlerin Merkel sowie mit weiteren Ministern der deutschen Regierung auf dem Programm. Themen sind unter anderem die Euro-Schwäche bzw. die Frankenstärke sowie die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Bei der Abstimmung zur Ausschaffungsinitiative im November haben viele Leute Ja gestimmt, obwohl sie der Meinung sind, die Initiative sei schwer umsetzbar. Dies zeigt die entsprechende Vox-Analyse, die GFS Bern heute veröffentlicht hat. Von jenen Stimmenden, die die Ausschaffungsinitiative annahmen und den Gegenvorschlag zugleich ablehnten, seien 52% der Ansicht, die Initiative verspreche mehr, als sie halten könne. Die Vox-Analyse zeigt weiter, dass die Ausschaffungsinitiative vor allem dank der Geschlossenheit der rechten Wählerschaft angenommen wurde. Der Gegenvorschlag fand nur bei den Mittewählern eine Mehrheit. Die Schweizerische Post leert die Briefkästen wieder am Abend. Postchef Jörg Bucher sagte gegenüber der Berner Zeitung, ab dem Sommer würden 90% der eingeworfenen Briefe frühestens um 17 Uhr abgeholt. Heute werden viele Briefkästen in den Quartieren aus Kostengründen bereits am Morgen geleert. Später eingeworfene Briefe bleiben dementsprechend liegen. In der Schweiz gehen Gastrobetriebe häufiger Konkurs als andere Unternehmen. Dies zeigt eine Auswertung des Wirtschaftsauskunftsdienstes Dun & Bradstreet. Demnach ist die Konkurswahrscheinlichkeit eines Restaurants, einer Bar oder eines Snackstandes 2,5-mal so hoch wie bei sonstigen Unternehmen. Ebenfalls hoch ist das Risiko eines Konkurses bei Handwerksbetrieben und bei Personalvermittlungsbüros. Gute Chancen auf langfristiges Bestehen haben hingegen Büros von Immobilienmaklern und Architekten. Die Palästinenser haben Berichte vehement dementiert, wonach sie bei geheimen Nahostverhandlungen gegenüber Israel große Zugeständnisse gemacht haben sollen. Der palästinensische Chefunterhändler Erekat bezeichnete die Berichte als Lügen und Halbwahrheiten. Laut dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera und der britischen Zeitung The Guardian hatten die Palästinenser zum Beispiel angeboten, auf das israelisch besetzte Ostjerusalem praktisch vollständig zu verzichten und die meisten Siedlungen in diesem Raum zu akzeptieren. Al Jazeera und The Guardian haben dazu rund 1600 Berichte aus geheimen Verhandlungen veröffentlicht. Wie die Medien zu diesen Papieren kamen, ist nicht bekannt. Der Basler Pharmakonzern Novartis kauft das amerikanische Diagnostikunternehmen Genoptics. Die kalifornische Firma ist auf Krebsdiagnosen spezialisiert und beschäftigt rund 500 Angestellte. Novartis zahlt für die Übernahme 470 Millionen Dollar. Das neue Museum Berlin, das vor gut einem Jahr wieder eröffnet wurde, könnte seinen Publikumsmagneten verlieren. Ägypten fordert offiziell die weltberühmte Büste der Nofretete zurück. Das Kulturministerium in Kairo argumentiert, das über 3000-jährige Ausstellungsstück sei vor rund 100 Jahren illegal aus Ägypten ausgeführt worden. Das neue Museum in Berlin zählte innerhalb eines Jahres mehr als 1 Million Besucher.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag, und so geht es hier weiter. Basel, Zürich und Genf gegen Uri und Wallis. Die Argumente der Städte, warum gerade sie mehr Geld brauchen vom Bund und nicht die ländlichen Gebiete. Dann, die Wahlanalyse zur Ausschaffungsinitiative zeigt, CVP und FDP halfen der SVP. Tue Gutes und erzähle davon, scheint zumindest das Motto der Post. Sicher Gutes tut der Eishockey-Club der SCL Tigers der Region.
Für die Jungen ist es gut, dass sie Eishockey spielen. Lauern Sie nicht im Dorsten, so oder?
Der Bericht aus Langnau. Und um 13 Uhr ein erster Blick zurück auf die ersten Tage im Amt. Altunternehmer und Neubundesrat Johann Schneider-Ammann ist Gast im Tagesgespräch. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.564 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 29,90 gehandelt, der Dollar zu 95 Rappen 81. Zuerst noch das Wetter. Am Nachmittag ist es in der Deutschschweiz oft bewölkt und vor allem im Osten fällt etwas Schnee. Im Genfersee, im Wallis, im Tessin und in Südbünden scheint oft die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 0 Grad und im Süden bei 6 Grad. Am Dienstag und Mittwoch geht es im Norden mit vielen Wolken weiter und ab und zu fällt etwas Schnee, am Mittwoch unterhalb von etwa 400 Metern auch Regen. In den Alpen schneit es nur selten und es gibt längere sonnige Abschnitte. Im Süden bleibt es oft sonnig, im Norden werden 2 bis 4 und im Süden 6 Grad erreicht. Und hier die Verkehrsinfo von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die starken Regionen der Schweiz zahlen für die Schwachen, so die ursprüngliche Idee des Finanzausgleichs. Heute profitieren so vor allem ländliche Kantone und Berggebiete vom Finanzausgleich. Nun melden sich die Städte zu Wort und protestieren. Anders als ländliche Regionen müssten die Städte viele Sonderleistungen erbringen, zum Beispiel für Soziales oder für öffentliche Sicherheit. Darum müsse man den Finanzausgleich dringend anpassen, und zwar zugunsten der Städte. Oliver Washington.
Wer in der Politik etwas bewegen will, braucht Argumente und Fakten. Der Städteverband hat deshalb 2 Studien in Auftrag gegeben, welche genau berechnet haben, wie viel Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern und wie viel ländliche Gemeinden im Durchschnitt für staatliche Aufgaben ausgeben, also für die soziale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit, die Bildung und so weiter. Und der Befund sei klar, sagt Marcel Guignard, Stadtamann von Aarau und Präsident des Städteverbandes.
Es zeigt sich einfach deutlich, dass, wo Ballungszentren sind, die Kosten für die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben pro Kopf wesentlich teurer sind als in ländlichen Gegenden.
Zum ersten Mal würden damit Zahlen auf dem Tisch liegen, welche detailliert und auf den Franken genau die Ausgaben der Gemeinden und Städte pro Kopf der Bevölkerung auflisten. Konkret geben Städte im Durchschnitt pro Kopf 3.183 Franken aus, ländliche Gemeinden hingegen nur 2.288 Franken. Städte geben also rund 900 Franken mehr aus. Für Sonderlasten hat der Finanzausgleich 2 Töpfe, einen für Städte und einen für Berggebiete. Diese Töpfe sind gleich groß, weil die Städte aber pro Kopf der Bevölkerung mehr Geld ausgeben, wollen sie nun diese Töpfe anpassen. Sie fordern deshalb mehr Geld für sich und weniger für die Berggebiete.
Wir appellieren hier eigentlich an die Fairness. Und es geht uns überhaupt nicht darum, einen Graben aufzureißen.
Aber das Problem besteht, dass Sie mit einer solchen Forderung einen Graben aufreißen, denn die Berggebiete hätten am Schluss weniger Geld. Die Städte müssten also ihr ganzes Geschick aufbringen, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn auch sie wissen, dass die ländlichen Gebiete im Bundeshaus stark vertreten sind, insbesondere im Ständerat. Und um ihre Forderung durchzubringen, brauchen sie die Unterstützung auch der Vertreter der ländlichen Kantone. Ein solcher Vertreter ist Pankraz Freitag, Glarner FDP-Ständeratenpräsident der Ständerätlichen Finanzkommission. Er hält sich noch bedeckt, lässt aber durchblicken, dass für ihn eine Revision des Finanzausgleichs zu früh kommt. In diesem Sinne hat sich auch bereits die neue Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf geäußert. Und auch die kantonalen Finanzdirektoren haben an einer der letzten Sitzungen entschieden, dass sie von einer Revision des Finanzausgleichs noch nichts wissen wollen, wie deren Sekretär Andreas Huber erläutert.
Das Hauptmotiv war, dass man noch zu wenig lange Erfahrungen hat mit dem neuen Finanzausgleich. Man hat eigentlich erst eine Erfahrung über 2 Jahre. Und da scheute man aufgrund dieser mangelnden Erfahrungen von größeren Änderungen an der NFA zurück.
Dieses Jahr diskutieren die eidgenössischen Räte über erste Erfahrungen des Finanzausgleichs. Die von den Städten präsentierten Zahlen bezweifelt eigentlich niemand. Trotzdem ist wenig wahrscheinlich, dass sich das Parlament bereits dieses Jahr zu einer Umverteilung der Gelder durchringen wird. Die Städte müssen sich also wohl damit abfinden, dass die Erfüllung ihres Vorhabens länger dauern wird.
«85 Tage ist Johann Schneider-Ammann im Amt. Bisher hat man vom neuen Wirtschaftsminister noch nicht viel gehört. Doch jetzt überrascht der FDP-Bundesrat mit seiner Forderung nach einem dritten Paket bilateraler Verhandlungen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Eine ganze Reihe von Problemen hat die Schweiz in den nächsten Monaten mit der EU zu lösen. Da laufen Verhandlungen über Dossiers wie Strom oder Landwirtschaft, da legt man sich weiterhin über Steuerfragen in den Haaren oder man feilscht um weitere Beiträge der Schweiz an die Osterweiterung. So geht das nicht weiter, findet nun der neue Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann.
Ich glaube persönlich, dass man nicht mit Einzelanliegen kommen kann, sondern dass es in den nächsten Monaten notwendig ist, dass wir mit einem Paket antreten und in einem Paket verhandeln.
Bilaterale 3 seien sein Ziel. Das Zusammennehmen also aller hängigen Dossiers zu einem Paket, wie das die Schweiz bereits 2x erfolgreich praktiziert hat. Seine Erfahrung als Unternehmer habe ihn gelehrt, dass man so am besten weiterkomme, betont Schneider-Ammann.
Wenn die Verhandlungsmasse etwas größer ist, dann kann man vielleicht im einen Dossier das erreichen, was man wirklich haben wollte. Und der andere muss darauf einsteigen. Und in einem anderen Dossier, wo es dann vielleicht nicht ganz so entscheidend ist für uns, kann man vielleicht auch etwas großzügiger sein. Also ich bilde mir ein, dass man auf diesem Wege das Ganze vielleicht etwas deblockieren könnte, etwas Bewegung hineinbekommen könnte.
Wobei der neue Bundesrat sich hier bewusst gegen die bisherige bundesrätliche Strategie stellt, die auf Einzelverhandlungen setzt. Auf die Frage, ob er denn bilaterale 3 auch einem Rahmenabkommen mit der EU vorziehen würde, über das zurzeit in einer Arbeitsgruppe mit der EU gesprochen wird, sagt der Wirtschaftsminister.
Ja, wenn ich das so pointiert sage, ist das für mich im Vordergrund.
Wirtschaftsminister Schneider-Ammann hält fest, dass es für ihn keine Alternative gäbe zu bilateralen Verhandlungen mit der EU.
Für mich gibt es nur den bilateralen Weg. Für mich ist dieser bilaterale Weg noch lange nicht am Ende.
Und auch ein Freihandelsabkommen mit der EU ist für Schneider-Ammann nicht vom Tisch. Im Gegenteil.
Also Sie haben sicherlich richtig realisiert, dass ich den Markt öffnen will, dass ich das Agrarfreihandelsabkommen mit der EU suche.
Und deshalb erwarte er auch von der Schweizer Landwirtschaft, dass sie da mitziehe und sich öffne, betont der FDP-Bundesrat, um an die Adresse der Bauern anzufügen.
Dass sie mir nicht erzählen sollen, was vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren noch richtig war.
Die Landwirtschaft, ist Schneider-Ammann überzeugt, habe nur dann eine Überlebenschance, wenn sie sich international behaupten könne, mit Qualitätsprodukten wohlvermerkt.
Bundesrat Schneider-Ammann ist auch Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. 12.44 Uhr, Sie hören «Rendezvous», das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag von Schweizer Radio DRS. Die Ausschaffungsinitiative wurde vergangenen November recht deutlich angenommen, mit 53% der Stimmen. Politikwissenschaftler haben das Resultat nun analysiert und stellen fest, viele stimmten damals zwar Ja zur Ausschaffungsinitiative, obwohl sie dachten, dass die Initiative nicht 1:1 umgesetzt werden könnte. Inlandredaktor Friedi Gasser.
Eine der zentralen Fragen rund um die SVP-Initiative war jene gewesen, ob sie nicht mehr verspreche, als sie halten könne. Und die Vox-Analyse der Universität Bern und des Forschungsinstitutes GFS Bern zeigt jetzt, nach der Abstimmung zeigten sich nicht einmal die Befürworter selber überzeugt, wie Thomas Milic vom Institut für Politikwissenschaft der Uni Bern erklärt.
Das Bemerkenswerte daran ist nun, dass eine deutliche Mehrheit der Stimmenden sich einverstanden zeigte mit diesem Argument. Und noch bemerkenswerter, der erste grüne Balken, das sind die Initiativbefürworter. Und selbst hier haben wir eine Mehrheit, eine knappe Mehrheit von 52%, die diese Sichtweise teilte.
Und immerhin über ein Drittel all jener, welche zwar Ja zur Initiative, aber Nein zum Gegenvorschlag gesagt hatten, hielten die Vorlage für willkürlich, namentlich die dort aufgeführten Straftatbestände, welche zu einer Ausschaffung führen würden. Allerdings waren, wie allgemein bei ausländerpolitischen Fragen, die Lager klar. Bei der SVP betrug die Zustimmung praktisch 100%, von den FDP-Wählern stimmte fast jeder zweite Ja und auf der Seite der CVP war es immerhin ein Drittel, die Ja zur Ausschaffungsinitiative sagten. Da andererseits das linksgrüne Lager auch den Gegenvorschlag mehrheitlich ablehnte, blieb dieser ohne Chance. Das Fazit der Vox-Analyse: Selbst ein großer Teil der Initiativbefürworterinnen und Befürworter war zwar nicht restlos überzeugt, stimmte aber trotzdem ja.
Zwei Meldungen über die Postlasten aufhorchen. Vor kurzem wurde bekannt, dass die Post, mit der Nachmittagszustellung den Test abbricht. Und heute sagte Postchef Jürg Bucher in einem Zeitungsinterview, die Post werde die Briefkästen vor allem wieder am Abend leeren. Das tönt so, als ob die Post wieder mehr Geld in den immer kleiner werdenden Briefmarkt investieren will. Bei mir ist nun Philipp Erhard von der Wirtschaftsredaktion. Philipp Erhard, was steckt hinter diesen Plänen der Post?
Ja, die Post möchte offensichtlich tatsächlich ein bisschen den Service verbessern. Das heisst, alle Briefkästen sollen zweimal am Tag, also mindestens auch am Abend geleert werden. Bis jetzt war es ja nicht so, dass die meisten Briefkästen am Morgen geleert wurden, sondern an Knotenpunkten, die großen Briefkästen, die würden auch immer schon am Abend geleert. Nur da möchte man halt auch die Quartierbriefkästen quasi besser leeren, öfters leeren. Und dann möchte halt die Post weiterhin nach Hause die Briefe bringen, vormittags, nicht nachmittags. Das ist auch eine gute Sache. Insgesamt vor allem, weil es die Post auch nicht viel Geld kostet, ein paar Millionen Franken. Wenn man das vergleicht mit dem Jahresgewinn der Post, der ist fast 1 Milliarde Franken, da kann man sagen, man hat zwei gute Nachrichten für die Kunden und es kostet nicht viel. Ich würde sagen, gelungene PR.
Sie sagen gelungene PR. Wieso hat die Post denn das nötig?
Die Post hatte viele schlechte Schlagzeilen damals mit dem Postpräsidenten, mit dem damaligen Claude Begley, mit dem damaligen Postchef Michel Kunz. Man wurde vor allem in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass die Post Geld sparen muss. Die Postführung hat immer gesagt, das bauen wir ab, das wird teurer. Und das Image der Post ist einfach nicht das Beste im Moment in der Öffentlichkeit und deshalb braucht man solche Erfolgsmeldungen, auch um dem Volk zu zeigen, doch wir sind noch die Schweizer Post, wir sind für Sie da und nicht Sie für uns.
Wie sieht es denn eigentlich hinter den Kulissen aus? Werden Dienstleistungen der Post spürbar abgebaut?
Spürbar ist immer die Frage, wo man lebt. Es gibt immer noch auf dem Land Poststellen, die nicht sicher sind. Es werden, um ganz genau zu sein, 170 Poststellen noch überprüft. Das heißt, die verschwinden vielleicht ganz oder es wird ein sogenannter Agenturservice angeboten. Das heißt, die Poststelle vielleicht in einem Quartier oder einem Dorfladen. Das ist noch nicht ganz durch. Dann, es wird auch noch ein paar Preiserhöhungen geben, zum Beispiel bei den eingeschriebenen Briefen. Die werden massiv teurer, weil die Post sagt, das Ganze ist nicht kostendeckend, das ist auch ein Abbau. Generell muss man aber sagen, die Schweizer Post bietet, vor allem verglichen mit dem Ausland, einen guten Service-Standard, die Leistungen sind gut. Die Post muss aber halt Antworten finden, wie sie die Einnahmeausfälle aus dem leicht rückläufigen Briefmarkt wieder wettmachen kann.
Und dies war eine Dienstleistung von Wirtschaftsredaktor Philipp Erhard. Böses Erwachen in Ramallah. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera veröffentlicht seit gestern Abend Geheimdokumente aus den israelisch-palästinensischen Verhandlungen des letzten Jahrzehnts. Und da kommt Brisantes zutage. Die palästinensische Führung unter Präsident Abbas soll weitgehende Zugeständnisse zum zukünftigen Status von Jerusalem gemacht haben. Israel hätte praktisch alle Siedlungen in und um Jerusalem annektieren können, heißt es. Die Veröffentlichung der Geheimdokumente löst heftige Reaktionen in der palästinensischen Gesellschaft und in der Politik aus. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer berichtet.
Mit hochrotem Kopf und Zorn in der Stimme erscheint Saib Erekat auf Al Jazeera. Er habe nichts zu verbergen, er sei bereit, alle Verhandlungsdokumente auf den Tisch zu legen, ruft der langjährige Chefunterhändler der Palästinenser und bezeichnet dann diese ganzen Geheimdokumente, die der arabische Fernsehsender seit gestern Abend veröffentlicht, als Lügen. Es geht hoch her in den arabischen Medien. Al Jazeera und der britische Guardian versichern, die 1600 Dokumente, über die sie verfügten, seien wasserdicht und verifiziert. Auch der hochgeachtete arabische Publizist Rami Khoury in Beirut, selber Palästinenser, zweifelt nicht an der Echtheit der Dokumente. Was er bis jetzt aus den Dokumenten lesen könne, beunruhige ihn, sagt Khoury. Im Einzelnen ist es brisant und explosiv, im Ganzen zeigt es, was alle Welt und besonders die palästinensische Bevölkerung seit langem wissen. Die palästinensische Führung unter Präsident Abbas verhandelt mit Israel aus einer schwachen, sehr schwachen Position. Sie ist im Mai 2008 offenbar sogar so weit gegangen, dass besetzte Ostjerusalem, das einst die Hauptstadt des palästinensischen Staates werden soll, zu großen Teilen aufzugeben. Sie habe Israel vorgeschlagen, dass es alle Siedlungen um Jerusalem bis auf eine annektieren könne. Verrat, schreit die Hamas und ihr Vertreter in Beirut, Osama Hamdan, konkretisiert. Am Verhandlungstisch verkauften sie große Teile Ostjerusalems und behaupteten dann in der Öffentlichkeit, Jerusalem wäre die Hauptstadt des palästinensischen Staates. Nicht nur die Islamisten, auch junge Palästinenser sprechen der palästinensischen Führung das Verhandlungsmandat ab, wie Ali Abu Nimech, Gründer der Webseite Electronic Intifada.
What we see, particularly with respect to Jerusalem, is we see from a Palestinian perspective, a Palestinian leadership that has no mandate, that has lost.
Kein Zweifel, nicht alles ist Sensation in diesen Dokumenten. Auch der frühere Präsident Arafat hat Zugeständnisse an Israel gemacht, die viele damals und heute nicht wahrhaben wollten. Was jetzt in diesen Dokumenten aber deutlich wäre, sagt Rami Khoury, sei die immer größer werdende schleichende Verzweiflung und sei die Aussichtslosigkeit der palästinensischen Unterhändler.
Well, this is one of the surprising things. Why the Palestinian negotiating team kept.
Sie machten noch und noch eigenmächtig Konzessionen in existenziellen Fragen und verloren völlig den Kontakt zur Bevölkerung, sagt der Publizist Khoury. Und unterdessen hätten sich die Israelis kaum bewegt und nie klar gemacht, was sie wirklich wollten. Al Jazeera begründet die Veröffentlichung der Geheimdokumente damit, dass es wichtig sei, eine öffentliche Debatte über den Nahostprozess zu lancieren. Das jedenfalls scheint gelungen.
Der Konflikt zwischen dem neuen und dem abgewählten Präsidenten der Elfenbeinküste wird nun auch über den Kakaohandel geführt. Der neue, international anerkannte Präsident hat einen Exportstopp für Kakao angeordnet und will damit seinem Konkurrenten den Geldhahn zudrehen. Der Kakaohandel ist die wichtigste Einnahmequelle der Elfenbeinküste. Der Exportstopp könnte auch Auswirkungen auf das Land haben, in dem wichtige Kakaohändler und Kakaoverarbeiter ihren Sitz haben und in dem pro Kopf die meiste Schokolade weltweit gegessen wird. In der Schweiz. Maren Peters.
Die Märkte haben am schnellsten reagiert. Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank hat sie genau im Blick.
Der Kakaopreis ist in der Spitze um 5% gestiegen auf 3.350 Dollar je Tonne. Das liegt jetzt nur noch knapp unter dem 30-Jahres-Hoch. Und es ist durchaus vorstellbar, dass dieses Niveau von 3.500 Dollar je Tonne in den nächsten Tagen erreicht werden kann.
Grund sei die Sorge, dass es zu einer spürbaren Verknappung des Angebots kommen könnte. Die Elfenbeinküste ist größter Kakaoproduzent der Welt mit einem Anteil von rund 40%. Wenn die Lieferung stockt, haben die Verarbeiter ein Problem. Es gäbe zwar Hinweise, dass die laufende Ernte etwas besser sei als die letzte, sagt Fritsch, aber das nütze recht wenig, wenn die Ernte nicht ausgeführt werden könne.
In der Folge müssen dann eben die Kakaoverarbeiter sich umgucken nach anderen Produzenten oder auf die Lagerbestände zurückgreifen. Das hat schon mal Ende letzten Jahres zu einem massiven Preisanstieg beigetragen.
Noch hat der neue ivorische Präsident den Exportstopp nur per Brief angedroht. Fraglich also, ob die mächtigen Abnehmer sich daran halten müssen und werden. Bislang sei darüber noch nicht entschieden, sagt Raphael Wermuth, der Sprecher des weltgrößten Kakaohändlers Barry Callebaut mit Sitz in der Schweiz.
Wir haben diesen Brief bekommen und wir sind im Moment daran, Klarheit zu gewinnen, wie wir und andere Unternehmen, die im Kakaohandel tätig sind, es zu interpretieren haben.
Noch sei es zu früh zu sagen, ob es tatsächlich zu Verknappungen im Kakaoangebot kommen werde. Gut für die Exporteure sei, dass die Haupterntesaison an der Elfenbeinküste schon fast vorbei sei, sagt der Sprecher von Barry Callebaut.
Wir haben eigentlich den großen Teil unserer Bohnen, die wir benötigen für unsere Produktion, exportiert. Und wir haben auch genügend Lager, sei dies in, aber auch außerhalb der Elfenbeinküste.
Ob der Preis für Schokoriegel und Pralines wegen der Querelen an der Elfenbeinküste nun steigt, ist also schwer vorauszusagen. Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch.
Zu gewissen Preissteigerungen wird es kommen, aber die dürfen sich eher noch in Grenzen halten.
Denn der Rohstoffpreis sei nur ein Faktor unter vielen, die den Endpreis beeinflussten. Preisdämpfend wirkt der Wettbewerb unter den Herstellern und im Detailhandel. Ob Schokolade tatsächlich teurer wird, hängt aber auch davon ab, wie lange die Probleme an der Elfenbeinküste noch andauern.
Der Eishockey-Club der SCL Tigers hat Einmaliges geschafft. Erstmals haben sich die Langnauer für die Playoffs qualifiziert, für die Runde der letzten acht. Dieser Erfolg macht eine ganze Region stolz. Denn kaum ein Eishockey-Club in der Schweiz ist in der gesamten Bevölkerung so verankert wie die SCL Tigers. Sportredaktor Ueli Reist.
Die Qualifikation wurde gefeiert wie andernorts ein Meistertitel. Der Jubel ist mittlerweile verklungen, die Freude aber bleibt. Und der Stolz, mit einem Dorfclub bei den Großen mitspielen zu können.
Ich glaube, es lebt einfach das ganze Dorf mit. Es kommt am Morgen mehr als noch ins Dorf für die Spieler zu fahren. Ich glaube, das ist schon genug.
Es gibt viele Leute, die schon seit Kindheit mit denen verbunden sind. Einfach.
Ja, das ist der einzige grosse Club, der in der Region ist. Oder Leute suchen bringt. Für die Wirtschaft und alles. Und für die Jungen ist es gut, dass sie einschockeilen. Dort lauern sie nicht im Dorf.
Es ist das ganze Emmental. Einfach lang alt ist das Emmental.
Vor rund einem Jahr wären die SCL Tigers beinahe von Schulden erdrückt worden. Bis sich der Drahtseilproduzent Peter Jakob und andere kleinere und mittlere Unternehmer bereit erklärt haben, den Tigern wieder auf die Beine zu helfen. Dass nun die jüngste Mannschaft der Liga mit dem kleinsten Budget diesen Erfolg feiern kann, freut natürlich auch Clubpräsident Peter Jakob. Aber er beschwichtigt.
Ja gut, die Situation hat sich nicht geändert. Also was uns gelungen ist, es ist eine unglaubliche Ruhe eingekehrt. Es wird auf allen Stufen sehr gut gearbeitet. Aber man muss ganz deutlich sagen, das Schaufenster, das ist toll. Aber hinter dem Schaufenster, da sind natürlich die gleichen strukturellen Probleme, wie sie eben seit den letzten 10 Jahren sind.
Das heißt, die Langnauer können mit ihrem Budget von rund 8 Millionen Franken mittelfristig keine Nationalliga-A-Mannschaft halten. Es sei denn, die Einnahmen würden erhöht. Und da soll der Umbau der Elfishalle Abhilfe schaffen. Dank deutlich ausgebauten Verpflegungsmöglichkeiten sollen die Einnahmen um rund 1 Million Franken erhöht werden. Mäzene können in der Region Langnau keine einspringen.
Da sind eben nicht ganz große Persönlichkeiten mit einem unglaublichen Portfolio stehen da dahinter. Der Umbau muss mit dem großen Schwert erfolgen. Wir müssen von Grund auf, müssen wir das neu konzipieren, diese Catering-Geschichte. Und sonst können wir das nicht durchstehen.
Der Umbau muss allerdings in den nächsten Monaten noch von den Stimmberechtigten gut geheißen werden. Aber auch hier haben die SCL Tigers mit ihrer Playoff-Qualifikation wahrscheinlich den Boden geebnet. Auch Peter Jakob ist zuversichtlich, dass die Sanierung der SCL Tigers trotz allfälliger Rückschläge gelingt.
Gotthelf hat einmal gesagt, der Emmentaler sei etwas wortkarg und vielleicht auch etwas schräg, aber was er einmal angepackt habe, das lasse er nicht mehr los, bis die Aufgabe erledigt ist. Und von dem her bin ich wahrscheinlich ein waschechter Emmentaler.
Der sich dann letztlich auch nicht von unerwarteten Erfolgen blenden lässt.
Uli Reist.